Es ist Freitag, der 17. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist immer schön, mit ihm zu reden. Wenn er nicht gerade selber bei uns hostet, dann ist er mir natürlich nach wie vor ein sehr, sehr, sehr willkommener Gesprächspartner. Ich bin ja auch froh, dass er mich nicht andauernd jetzt mit Sarah Wagenknecht betrügt oder mit wem er sich da sonst noch so in anderen Formaten für die ARD trifft. Er ist gekommen, um mit mir über die Politik zu sprechen und natürlich über sein verstorbenes Meerschweinchen Egbert. Herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen.
Guten Morgen, Sarah. Micky.
Ja, siehst du, und da geht's nämlich doch schon los. Nee, sag mal, ich wollte mit dir. Völlig klar. Ich krieg das ja, also ich spüre das alles. Ich wollte mit dir eigentlich über Madonna reden, ja, die vor 2 Tagen ihren ersten Auftritt hatte in Köln und die Fans 90 Minuten warten ließ. Man könnte mutmaßen, da wurde der Defibrillator hinter den Kulissen angeschmissen oder so.
Stattdessen, sie soll ziemlich frisch gewirkt haben, muss man sagen.
Da wird ja wohl entsprechend, vielleicht hat sie AG1 genommen oder so. Aber viel wichtiger ist, Snoop Dogg hat angekündigt, hier He wants to quit smoking. Also er hört mit dem Rauchen auf.
He has to.
Nee, er hat wohl entschieden, also mit dem Rauchen aufzuhören. Also mit dem Rauchen in dem Falle von Cannabis. Das ist im Grunde genommen, ich habe jetzt schon von den ersten Cannabis-Plantagenbetreibern gehört, die sind in den alten Lehrberuf als Dreher zurückgekehrt, ja, weil klar, eine ganze Branche liegt jetzt da. Ja, was macht das mit dir, Markus, das zu hören?
Also das ist wirklich ein Kulturschock, muss man sagen. Das wäre dann nicht mehr der Snoop, den wir alle kennen und lieben. Ja. Ich war erst in diesem Jahr bei ihm beim Konzert Berlin und da gab es halt richtige Pausen, wo dann andere Leute irgendwie so die Pause füllen mussten mit irgendwelchen schlechten Medleys oder so, in denen er da einfach hinter der Bühne rauchen musste. Also das hat er bis zum Schluss ganz offenkundig und offensichtlich auch zelebriert. Also ja, als Gesamtkunstwerk ist er, glaube ich, dann nicht mehr derselbe, aber für ihn persönlich drücke ich natürlich die Daumen, dass es gelingt.
Ja, ich bin mir relativ sicher, eine Woche ohne Gras wird ihn einfach töten. Also er muss da schnell wirklich...
Ja, das wollen wir auch nicht.
Na eben.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Das will ich schon gerne noch vermelden. Also Biden und Xi kommen sich in Kalifornien näher. Das hatte der Merkur vor einem knappen Tag, würde ich mal sagen, berichtet. Aber da wollte ich mit dir ja schon nochmal drüber gesprochen haben. Denn du bist ja jemand, der ja nun auch USA-Korrespondent gewesen ist. Das heißt, du hast ja einen besonderen Blick auf die Vereinigten Staaten und auf das, was da in San Francisco, ich will jetzt nicht sagen historisches geschehen ist, aber mich hat das zutiefst beruhigt, diese beiden Staatsmänner zu sehen, die sich die Hand geben, die haben sich auch knapp 3 Stunden miteinander unterhalten und haben sinngemäß gesagt, naja, guck mal, diese Welt ist doch groß genug für uns beide. Ich fand das beruhigend.
Ich auch. Und zumal wirklich das Zwischenmenschliche in den internationalen Beziehungen eine wirklich große Bedeutung hat, obwohl es so ein bisschen irrational ist, aber das ist so. Und die beiden Opis haben sich bestens verstanden, haben sich danach irgendwie die jeweiligen Limousinen, mit denen sie rumkutschiert werden, gezeigt. Also das scheint tatsächlich eine auf persönlicher Ebene eine Wiederannäherung gewesen zu sein. Auch viele Politikfelder wurden da besprochen. Ja. Am wichtigsten ist wohl, dass es jetzt wieder einen heftigen oder intensiven militärischen Austausch gibt, damit, wenn jetzt der Kreuzer von der einen Seite und der von der anderen Seite irgendwo auf dem südchinesischen Meer sich zu nahe kommen, dass da keine Missverständnisse entstehen, dass da nicht gleich geschossen wird, sondern dass es dann diese Backchannels gibt.
Man greift da mal zum Telefonhörer, ne?
Ja. Ganz genau. Eine Sache hat mich dann allerdings doch ein wenig beunruhigt. Du hast recht, es ist tatsächlich ein beruhigendes Zeichen, weil wenn die USA auf die Welt gucken, da gucken sie nicht auf die Beziehung zu Deutschland. Wir gucken immer nur auf unsere Beziehung zu den USA, sondern mittlerweile nur noch auf die Beziehung zu China. Und die waren arg angespannt und das könnte ein erstes Zeichen für Entspannung sein. Aber dann hat Biden nach dem Treffen offenbar öffentlich gesagt, dass er Xi weiterhin als Diktator betrachte. Und da dachte ich mir, ist er vielleicht doch durch die Annalena Baerbock School of Advanced Diplomacy gegangen. Die hat das ja schon mal gemacht. Also zu diesem Zeichen der Annäherung gehörte das dann nicht, auch wenn es in der Sache natürlich vollkommen korrekt ist.
Aber total unnötig. Da ist er also in diesem Falle dann einfach nur mal rhetorisch gestolpert über irgendetwas, was da eigentlich nicht lag. Ne? Und da denkst du auch, warum? Ohne Not. Finde es irgendwie auch faszinierend, worüber diese beiden Länder zuletzt in Disput geraten sind, nämlich über Ballons und Panda-Bären. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie Streit bei den Kardashians, bei der Gender-Reveal-Party. Ist ja völlig absurd.
Ja, ich weiß. Die Pandas aus dem Washingtoner Zoo, die ich wirklich in der Zeit, als ich dort Korrespondent war, beinahe wöchentlich besucht habe. Mhm. Also sie sind mir sehr vertraut. Ja. Die müssen zurück. Und ich weiß allerdings nicht, ob das quasi der größte Konflikt zwischen diesen beiden Supermächten ist.
Die Schlagzeile des Tages.
Also die Taz titelt verlässlich Beziehungsstatus kompliziert und man sieht dort Erdogan und Olaf Scholz und ich glaube, genauso kann man es beschreiben, denn heute wird dieser Olaf Scholz den türkischen Präsidenten in Berlin empfangen. Und das ist natürlich wirklich ein durchaus heikler Besuch, der auch nicht nur auf Begeisterung stößt, zum Beispiel die Grüne Jugend, die hat eigentlich erwartet, dass man ihn wieder auslädt. Zitat, der ist ein offener Israel-Hasser, bezeichnet die Hamas als Befreiungsorganisation und begeht seit Jahren völkerrechtswidrige Angriffe auf kurdische Gebiete. Das sagte Svenja Apun, die Co-Sprecherin der Grünen Jugend, und da hat sie natürlich komplett recht. Recht hat sie möglicherweise nur nicht damit zu sagen, der muss jetzt wieder ausgeladen werden. Das ist jetzt auch ein bisschen spät.
Ja, also erstmal quasi Erdogan immer schon ein höchst schwieriger Partner, jetzt mit der Zuspitzung in Gaza natürlich noch mehr. Er hat also wirklich Unterstützung für die Hamas ausgesprochen. Er hat gesagt, dass Israel Kriegsverbrechen begehe und hat Israel auch als faschistischen Staat bezeichnet. Das geht für meinen Geschmack gar nicht, aber steht natürlich in einer langen Reihe von Sachen, die Erdogan äußert und macht, die gar nicht gehen. Und trotzdem, und hier sind wir jetzt wirklich ähnlich wie im Umgang mit China wieder irgendwie mittendrin im schmutzigen Reich der Realpolitik. Natürlich ist es wichtig, mit Erdogan, mit der Türkei weiter im Kontakt zu bleiben, weil wir sie auf so vielen Ebenen quasi auch brauchen. Und nicht zuletzt ist er nach wie vor der Türsteher Deutschlands, der quasi dafür bezahlt wird, dass nicht ganz so viele Flüchtlinge zu uns kommen. So ehrlich muss man sich machen. Und wenn man weiter auf so vielen Ebenen mit ihm verflochten ist und ihn für so viele Brandherde auf der Welt braucht, dann muss man ihn auch treffen. Das ist so.
Was war das eigentlich für eine Botschaft von unserer Innenministerin, die am gestrigen Donnerstag eine Großrazzia gestartet hat, unter anderem natürlich auch in der legendären Blauen Moschee in Hamburg, die ja das islamische Zentrum Hamburg ist, aber gilt natürlich auch so ein bisschen als der verlängerte Arm der Hisbollah in Deutschland. Und es gab 54 Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen, die durchsucht wurden. Also eine Großrazzia, wo es um islamistische Umtriebe geht, um Terrorunterstützung. Ist es ein Zufall, dass das einen Tag geschieht, bevor Erdogan kommt? Oder ist das auch eine Form der Botschaft, die man aussenden will und möglicherweise Olaf Scholz zumindest das abnehmen will, Erdogan direkt ins Gesicht zu sagen, pass mal auf, mein Freund, we are watching you.
Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber wenn es eine Botschaft wäre oder gewesen sein sollte, dann finde ich sie ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Und ohnehin in diesen Tagen, wo wir beobachten, was die Hamas, was die Hisbollah macht, wozu sie in der Lage sind, wes Geistes Kind sie sind, dann deren Satelliten in Deutschland endlich mal genauer unter die Lupe zu nehmen, finde ich absolut richtig.
Total. Mit welcher Freude blickst du auf das Länderspiel Deutschland-Türkei? Jetzt mal nicht im sportlichen Sinne, sondern erstmal so auf das, was auf den Rängen passiert.
Eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch und blicke voller Zuversicht dahin, weil ich fände es gut, wenn ganz viele türkischstämmige Mitbürger dort sind und es, sagen wir, ein Zuschauerverhältnis von 50-50 gibt bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Deutschland. Genau. Und wenn dann es alles friedlich bleibt und nicht radikale Sprüche aus der einen oder anderen Fankurve kommen oder Transparente, dann könnte das eigentlich ein schönes Fußballfest geben. Ich habe die Hoffnung zumindest noch nicht aufgegeben.
Ich möchte mich deinem positiven Ausblick anschließen.
Warum nicht?
Verlierer des Tages.
Ist die Ampel sogar Verlierer der Woche, wenn nicht gar des Monats oder des Jahres? Naja, schauen wir mal. Nach Karlsruhe-Urteil, Habecks düstere Prophezeiung, besteht Deutschland das nicht? Fragt die Berliner Morgenpost und die vermutlich nicht alleine. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch reißt ein. Die Richter in Karlsruhe hatten geurteilt, dass aus der Corona-Krise übrig gebliebene Kredite von 16 Milliarden Euro nicht für den Klima- und Transformationsfonds verwendet werden dürfen. Die eingeplante Umschichtung der Mittel aus dem Haushalt von 2021 ist demnach verfassungswidrig. Und Habeck hatte am 21. Juni bei einer Regierungsbefragung im Bundestag bereits gesagt, denn man hatte sich ja mental auf diese Situation einstellen können, dass das passieren könnte. Und Habeck sagte, Zitat, wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart treffen, wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Also er ließ es nicht an Dramatik mangeln, hat zuletzt jetzt auch, nachdem dieses Urteil klar war, auch gesagt, das kostet möglicherweise ganz viele Arbeitsplätze. Die Transformation sollte ja auch ganz viele Arbeitsplätze schaffen, die sind jetzt weg. Der Klingbeil, der Parteichef der SPD, ist natürlich auch nicht begeistert über den Jubel der Union. Das kann ich auch nachvollziehen. Und doch ist es am Ende ein funktionierender Staat, den wir hier erstmal vor uns haben.
Total. Also ich finde, man darf auch den Abgeordneten der Union, über 200 waren es ja, glaube ich, die gegen diese Mauschelei geklagt haben. Also die sind nicht die Schuldigen, sondern sie haben wirklich mit diesem Urteil, also mit dieser Klage und dann mit dem Urteil, einen Scheinwerfer auf eine große Verlogenheit irgendwie, die diese Ampelregierung umgibt, gelenkt. Es ist nämlich so, natürlich muss in Zeiten wie diesen, wo man eine so immense Transformation hin zu einem klimaneutralen Land, einer klimaneutralen Wirtschaft haben möchte, bewirken möchte, natürlich muss in einer solchen Zeit Geld in die Hand genommen werden, zusätzliches Geld. Und dann erst recht, wenn man gleichzeitig noch der Ukraine im Kampf gegen Russland maßgeblich beiseite stehen will. Und das ist halt die große Lüge dieser Ampelkoalition, dass sie glaubt, das geht ohne Steuererhöhung und ohne Abschaffung oder Aufweichung der Schuldenbremse. Tja. Und bei dieser Lüge wurden sie jetzt von den Karlsruher Richtern ertappt. Sie hatten offenbar auch keinen Plan B und
ja, das
stehen
ist
jetzt wirklich da wie die begossenen Pudel.
Ja, aber was haben die denn erwartet? Also ich meine, sie haben doch auch, ist doch auch schon zwischenzeitlich ja erlebt. Also als, wie hieß er denn, Neumann? Wie hieß er denn noch? Der Kollege von der CDU, der auch geklagt hatte, als es darum ging, vor der Sommerpause nochmal eben das Gebäudeenergiegesetz durchzuwinken. Da hatte der nicht nur Heilmann, Thomas Heilmann hieß er. Thomas Heilmann. Neumann ist der Terrorexperte, der jetzt immer kommt. Der war ja mal, glaube ich, mal Teil des Zukunftsteams der Union, aber das waren lange Zeiten.
Von Armin Laschet.
Exakt, like wer ihn noch kennt. Wurscht. Auf jeden Fall, dieser Thomas Heilmann hatte ja auch schon mal dagegen geklagt und da hat die Ampel auch schon auf die Fresse gekriegt und festgestellt, huch, das ist ja hier ein Rechtsstaat. Da ist ja nun das Verfassungsgericht, interessiert sich gar nicht so sehr für unsere Pläne von der Ampel und sie stellen es gerade wieder fest.
Und sie wurden damals auch genauso überrascht wie jetzt.
Ja, genau. Aber jetzt die Frage, jetzt fehlen halt mal eben 60 Milliarden, die man sich da so ein bisschen so zusammengekungelt hat und alles umetikettiert hat. Ich meine, Klima- und Transformationsfonds, was da auch alles reingefallen ist, da hat man sich auch gewundert, habt ihr denn ernsthaft gedacht, dass das immer so durchgeht? Nichtsdestotrotz, wo können wir denn jetzt sparen? Verteidigung geht nicht. Uns ist klar, ne, wir wollen kriegstüchtig werden. Bildung, sind eh alle schon doof, geht auch nicht. So, was geht noch? Wo kann man noch was wegstreichen? Ne?
Also vielleicht bei Bahnen. Ein paar klimaschädlichen Subventionen, aber ehrlich gesagt, das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was diese Regierung da jetzt sparen muss. Und in anderen Zeiten wird über eine halbe Milliarde, die irgendein Minister einsparen muss, heftig gestritten. 60 Milliarden haben wirklich das Zeug, diese Koalition völlig zu überfordern, die, glaube ich, das haben wir auch in den letzten Monaten erlebt, eigentlich nur noch deshalb zusammenhält, weil man sich auf diese ganzen Sondertöpfe und Umwidmungen verständigt hat, um die jeweiligen Lieblingsprojekte zu finanzieren. Und wenn jetzt das Geld knapp wird, das wird die immensen Konflikte innerhalb dieser Koalition weiter befördern.
Naja, also die FDP wehrt sich ja jetzt schon gegen Steuererhöhungen, weil sie sagen, wir können doch jetzt nicht das zarte Pflänzchen Konjunktur, wenn wir es haben wollen, können wir es nicht abwürgen. Übrigens finde ich auch grundsätzlich erstmal ein nachvollziehbarer Ansatz gesetzt. Also man weiß ja nicht, wo die Steuern erhöht werden sollen. Also Vermögensteuer wird es natürlich nicht geben, Erbschaftssteuer, all dieses Finanztransaktionssteuer kannst du eh abhaken. Okay, also die Schuldenbremse, wo ich mich eh immer schon frage, was wollt ihr mit der Schuldenbremse jetzt gerade? In dieser Phase muss man doch ohnehin investieren, wie doof. Aber das will die FDP natürlich nicht, weil das ja so immer so ein bisschen der Markenkern ist einer Partei, ja. Die, also sie haben noch einen Kern, sie haben nur keine Marke mehr.
Ja, aber klar, dafür tritt die FDP jetzt konsequent ein, aber man muss sagen, die Schuldenbremse war ein historischer Fehler und die SPD und ihre Finanzminister haben sie mitgewollt und mitbeschlossen. Jetzt stehen sie da und sagen, Mist, was haben wir da gemacht? Also es ist wirklich auch historisch unverantwortlich, weil ich meine, das ambitionierte Programm, was es gab, den wirklichen Umbau unserer Wirtschaft zur Klimaneutralität, das erfordert kurzfristige Investitionen, um langfristig auch ökonomisch davon zu profitieren. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht.
Die unbequeme Meinung
kommt dieser Tage zuverlässig von Klaus Wieselski. Und seinem letzten prominenten Fürsprecher Martin Machowetz von der Zeit, denn er schreibt, Klaus Wieselski, der letzte Fan der Bahn, die Züge stehen still und alle prügeln wieder auf Gewerkschaftschef Klaus Wieselski ein. Dabei hat er recht, dem kaputten DB-Konzern hilft nur noch Härte von innen. Es gehört zum Schicksal jedes Helden, dass er durch Phasen der Verachtung gehen muss, dass er blanke Wut ertragen muss und manchmal sogar Hass. Bis irgendwann der Tag kommt, an dem man ihn als Helden erkennt. Also er ist in gewisser Hinsicht quasi jetzt die Anti-Greta. Die fand man erst super und dann fängt man an, sie beschissen zu finden. Bei ihm ist umgekehrt. Wir warten halt jetzt nur natürlich auf seinen Moment, an dem er quasi wie sagt man im Ruhrgebiet, wie Felix aus der Asche kommt und alle sagen, wir haben den Mann verschätzt. Weil Machowetz schreibt, wer Klaus Wieselski mal getroffen hat, wer mal mit ihm gesprochen hat, der hat einen Mann erlebt, der die Bahn liebt. Einen Mann, der nicht zu Streiks aufruft, um die Kundin zu quälen, sondern im Gegenteil, weil er an die Schiene glaubt, an rollende Züge, an Lokführer, die ihre Arbeit mit Stolz machen, an Mitarbeiter in Bordrestaurants, die lächelnd ein kühles Bier servieren, an Zugbegleiterinnen, denen es eine Ehre ist, Menschen komfortabel und pünktlich an ihr Ziel zu geleiten. Es ist der andere Blick auf Klaus Wieselski. Ich kann seiner Argumentation, also der von Wieselski jetzt, nicht, sondern von Machowetz sogar bis zu einem gewissen Grad Folge leisten. Ich verstehe, was er mir sagen will. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Sachsenkungelei, die hier Martin Machowetz gerade anstrebt.
Naja, also Klaus Wieselski, muss man schon sagen, ist der Ossi, der den Alltag der Deutschen vermutlich stärker geprägt hat als, sagen wir, Erich Honecker oder Angela Merkel. Also der Mann hat wirklich Impact.
Ja.
Und ich ziehe den Hut vor ihm, weil ich finde seine Ziele absolut richtig. Ob er damit gleich die ganze Bahn reformieren will, weiß ich nicht. Aber ich folge da in vielen Punkten auch, was Machowetz da schreibt. Ja. Er setzt sich einfach für seine Leute ein. Und ich meine, jeder Arbeitnehmer kann einfach nur davon träumen, einen Gewerkschaftsführer wie Klaus Wieselski zu haben. Der macht das absolut richtig.
Ja. Ja, es ist wirklich die Passion Klaus, ne? Also er lässt sich da wirklich ans Kreuz nageln für seine Leute, ne? Machowetz schreibt, eine Gewerkschaft darf dafür streiken, dass ihre Leute das Chaos bei der Bahn wenigstens nur 35 Stunden wöchentlich ertragen müssen und nicht 38 Stunden. Eine Gewerkschaft darf dafür streiken, dass die Schmerzen, die ein Lokführer erduldet, der auf freier Strecke einen Maschinenschaden erleidet, wenigstens mit ein paar Geldscheinen gelindert werden. Und wenn die Bahn schon über fehlenden Nachwuchs klagt, wären frische Kräfte mit 35-Stunden-Verträgen nicht viel leichter zu gewinnen. Genau. Na, und das ist ja der Disput, den der Bahnvorstand und die GDL gerade haben, weil der Bahnvorstand sagt, pass mal auf Leute, wir haben kaum Leute und jetzt müssen die Stunden, müssen ja dann auf weniger Leute verteilt werden. Wie soll das denn funktionieren? Beziehungsweise die Leute, die wir noch haben, sollen noch weniger arbeiten. Und Wieselski wiederum sagt, naja, würden nicht vielleicht viel mehr Leute kommen, wenn sie weniger Stunden arbeiten müssten und besseres Gehalt bekämen? Und ich muss sagen, da liegt er meines Erachtens nicht völlig falsch, zumindest denkt er ein bisschen weiter.
Nein, da liegt er richtig und vor allem, was ja auch mit anklingt, dieses Schmerzensgeld für eine im Zwischenmenschlichen einfach so feindselige Arbeitsumgebung. Also die müssen quasi den Frust der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer ja ausbaden, sei es der Mensch im Bordbistro, der sagt, ja, also heute keine warmen Gerichte und keine kalten Getränke, weil die Kühlung ist ausgefallen und deshalb machen wir im Prinzip ganz zu und ihr könnt nur noch die trockene Brezel haben.
Die Coke Zero ist oft wärmer als die Gulaschsuppe. Also,
ja, die Leute, die Bahnfahrenden sind ja dann auch leider so emotional unintelligent oft, dass sie denjenigen, der vor ihnen steht, quasi hassen und das ist natürlich nicht angenehm. Also ich möchte in einem solchen Umfeld nicht arbeiten oder der Schaffner, der die Verspätung darauf angesprochen wird und erklären muss und nach trotzdem weiter Verbindung sucht, aber das nicht klappt. Das ist einfach richtig, richtig unangenehm.
Wobei ich einen schönen Moment hatte, die Tage in der Bahn. Ich muss ja sehr viel Bahn fahren. Ich fahre auch häufig sehr gerne Bahn, wenn sie denn fährt. Und ich fahre wirklich sehr, sehr, sehr viel Bahn und hatte einen Moment, da bin ich, glaube ich, mit der Bahn, ich weiß gar nicht mehr, von Hamburg nach Köln gefahren. Und natürlich hat es mal wieder eine Dreiviertelstunde gedauert, bis das Ding da war. Klar. Und dann sagte irgendwann der Schaffner, machte so eine Zugdurchsage. So, meine Damen und Herren, ihr Schaffner, und eines möchte ich Ihnen noch kurz sagen. Und dann lief im Hintergrund gefühlt schon so Hans Zimmer Musik. Und da möchte ich Ihnen eins sagen, dass wir das hier gemeinsam geschafft haben, trotz der Verspätung, dass wir alle zusammengehalten haben, dass jeder einzelne von Ihnen hier noch einen Sitzplatz erhalten hat und dass wir hier auch als Gesellschaft so zusammengestanden haben und solidarisch waren, da möchte ich Ihnen auch an dieser Stelle, auch im Namen unseres Personals, einmal ganz herzlichen Dank sagen. Mich macht es stolz, wie wir hier gemeinsam agiert haben. Ich habe da wirklich abgesessen. Ich bin wie in so einem Hollywood-Film, wenn im Gerichtssaal erst so einer aufsteht und klatscht und dann deren Reihe nach stehen sie alle auf und klatschen. Ich habe da gesessen, ich habe geheult wie beim Ende von Rocky 1. Ne, wirklich toll. Super. Das ist das, ja bitte.
So geht's nämlich auch.
That's the spirit, ne? Klaus fucking Weselski. Nail that motherfucker.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Osama Bin Laden als TikTok-Held. Schön, dass ich so eine Meldung auch nochmal vorlesen darf. Das schreibt der Tagesspiegel. Warum die Generation Z plötzlich Al-Qaida feiert. Die chinesische Videoplattform TikTok gilt Beobachtern schon lange als Hort von gefährlichen Verschwörungserzählungen und Falschnachrichten. Ein neuer Trend dürfte diese Ansicht nur bestätigen. Vor allem amerikanische Nutzer des Netzwerks posten seit Mittwoch Videos, in denen sie sich positiv auf Al-Qaida-Boss Osama Bin Laden und dessen islamistisches Pamphlet Letter to America beziehen, das ein Jahr nach den Anschlägen vom 11. September 2001 veröffentlicht wurde. Das hatte übrigens damals die britische Zeitung The Guardian veröffentlicht auf ihrer Website schon 2002. Mittlerweile haben sie es gelöscht, weil sie an dieser Scheiße nicht mehr beteiligt sein wollen, ist aber natürlich schon viel zu spät, denn dieses antisemitische, amerikafeindliche und islamistische Pamphlet, das ist natürlich jetzt schon längst rumgegangen und es wird sehr, sehr gefeiert von Gen Z, vor allem natürlich der Israel-hassende Teil, an dem es auch nicht mangelt. Also ne, Bin Laden fordert einen eigenen Palästinenserstaat und in dem Zusammenhang ganz wichtig gleichzeitig die Auslöschung des israelischen Staates. Und da sagen ganz viele aus der Gen Z, ja, finden wir super, das teilen wir. Also Kult Osama is back.
Ich weiß gar nicht, wie sehr ich über diese Entwicklung da irgendwie kotzen muss. Ich hatte das nicht für möglich gehalten, aber man muss das so zur Kenntnis nehmen. Hätte vielleicht Joe Biden auch mit Xi mal ansprechen sollen bei dem Treffen, weil, ich sag mal, den Chinesen ist eine solche Entwicklung, die ja irgendwie destabilisierend in unsere Gesellschaften reinwirkt, glaube ich, nicht ganz unrecht.
Und Putin wird wahrscheinlich auch nicht sagen, Leute, jetzt löscht das doch mal, das ist echt nicht okay, ne?
Nee.
Wann gibt Osama Bin Laden noch Schminktipps? Was kommt als nächstes? Wann verkauft er die Produkte? Wann kommt der Rabattcode, ne? Das ist doch die entscheidende Frage.
Das ist die Frage und ich frage mich, ob ich mich TikTok jetzt stärker zuwenden soll, um das genauer zu betrachten oder erst recht die Finger davon lassen soll.
Das hat mich überrascht.
Hormone immer umstrittener, Kondom löst Pille als Verhütungsmittel Nummer 1 ab. Was? Das berichtet NTV. Gut, dass ich keinen Sex mehr habe. Also das ist ja wohl jetzt das Allerletzte. Das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt müssen Männer sich plötzlich auch um Verhütung kümmern. Jetzt ist Feierabend. Ich zitiere NTV. Während Anfang der 2000er Jahre noch mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland mit der Pille verhüten, ist es heute umgekehrt. Hormonelle Methoden sind in Verruf geraten, vor allem bei den Jüngeren. Ja, über 18-Jährige in Deutschland verhüten seit Jahren erstmals wieder häufiger mit Kondom als mit Pille. Mit 53% nutzt knapp mehr als die Hälfte ein Kondom, während nur 38% die Pille nutzen, wie eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt. Ja, also schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Also meine Generation hat ein Kondom in erster Linie über den Kopf gezogen und mit der Nase aufgepustet. Da waren wir eigentlich also schon massiv mit beschäftigt. Aber diese jungen Menschen, diese 61% der Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 49, die haben gesagt, naja, das mit den Hormonen, das hat negative Auswirkungen auf Körper und Seele. Das lassen wir mal sein. Und plötzlich geschieht das Unfassbare. Verhütung ist auch und vorrangig Männersache. So, wie gehen wir damit um, Markus?
Ja, da müssen wir einfach positiv mit umgehen, weil das ist absolut nachvollziehbar.
Du bist eingeknickt, du bist schon direkt eingeknickt.
Ich bin direkt eingeknickt, es tut mir leid. Ja. Ja, einknicken ist natürlich auch blöd.
In dem Zusammenhang auch wirklich, relativ unglücklich.
Aber also ich meine, wenn man erlebt hat, welche Skepsis es in weiten Teilen der Bevölkerung gegenüber einem hochwirksamen Impfstoff gab.
Oh ja, oh Gott,
dann,
ja, richtig.
Dann ist es ja echt verwunderlich, warum die Pille über Jahrzehnte quasi ohne große Nachfragen geschluckt wurde, weil ich glaube, natürlich ist das ein massiver Eingriff in den Körper. Und diese Entwicklung finde ich absolut sinnvoll.
Entzauberte Scheinriesen.
So, jetzt kommt mein Lieblingsbildkompositum. Warum flog Putin Schleimer Seipel nicht auf? ARD sendete jahrelang Kreml-Propaganda. Ich glaube, ich muss nicht sagen, in welcher Zeitung das geschrieben wurde. Ich sage es trotzdem, es ist die Bild. Mhm. Einen solchen Skandal gab es in der 73-jährigen Geschichte der ARD noch nie. Mehr als ein Jahrzehnt sendeten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Dokus und Interviews mit von einem korrupten Journalisten, gekauft von einer fremden Macht, dem Kreml. Hubert Seipel, selbsternannter Russlandkenner und von der ARD gefeierter Putin-Versteher, kassierte hunderttausende Euro vom Kreml, zeichnete über Jahre zur besten Sendezeit ein weiches Bild vom Kreml-Despoten. Er hat, wie gesagt, 600.000 Euro dafür bekommen, Putin gut dastehen zu lassen. Da wäre natürlich Manuela Schwesig und ein paar andere sind da natürlich bitter beleidigt und sagen, wir haben es ja hier fast umsonst gemacht. Und jetzt das. Und die ARD hat offenbar diverse Warnsignale, die es intern gab, überhört und hat gesagt, der hat so schöne Haare, der kann so toll erzählen, das senden wir jetzt.
Naja, die ARD oder der NDR haben jetzt reagiert. Die haben den Ex-Spiegelchef Steffen Klusmann quasi als Ermittler eingesetzt, der schon gute Arbeit bei der Aufarbeitung des Relotius-Skandals geleistet hat. Also sie reagiert und man muss aber auch sagen, Seipel ist kein ARD-only-Phänomen.
Ja, ja,
also
genau.
Andere Medien haben sehr, sehr gerne ihn interviewt. Ja. Verlage haben ihn haben ihm Honorare gezahlt. Hätten sie gewusst, dass er eh schon genug Honorare hat, hätten sie auf ihre Buchhonorare wahrscheinlich gerne verzichtet. So, und ich meine, auch Übermedien hat da zu Recht darauf hingewiesen, auch die Bild-Zeitung, die sich jetzt hier in diesem Artikel, den du zitiert hast, irre aufregt, die hat damals, als diese Dokumentation Ich, Putin erschien, noch nicht irgendwie beklagt, dass das alles zu nah dran war. Da hieß es in der Rezension über die, Zitat, spannende TV-Dokumentation. Mhm. Es war eher Begeisterung, wie nah Hubert Seipel als erster, Zitat, unabhängiger westlicher Journalist Putin gekommen sei. Also da schwang eher Bewunderung mit. Und jetzt wissen die Kollegen natürlich ganz genau, dass dieser Mann von vorne bis hinten
Putin-Schleiber.
Genau, sowas
ist
war.
Ist der Bild natürlich auch nicht völlig unrecht, da jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal erneut aufzuspießen mit einem in diesem Zusammenhang zumindest versagenden Kontrollinstanzen. Passt ja auch so ein bisschen in die Erzählung, die man da bemüht. Das ist ja irgendwie auch klar. Ne?
Ja, und trotzdem ist es natürlich bitter, weil solche Einzelfälle im Journalismus strahlen auf uns alle ab und erwecken zusätzliches Misstrauen. Und gerade in diesen Zeiten ist es ganz, ganz bitter.
Das habe ich gern gehört.
Er hatte Kopfhörer auf. Singender Mann löst Polizeieinsatz aus. Das berichtet T-Online. Mein Gott, ja, ich bin da völlig durcheinander. Ja. Wegen eines singenden Mannes musste in Hagen die Polizei ausrücken, doch der Sänger hörte die Beamten nicht. In Hagen haben die Gesangskünste eines 48-Jährigen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn des Mannes hatten sich beschwert, weil er in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr lautstark zu singen begann. Alarmierte Polizisten fuhren zu dem Mehrfamilienhaus in der Heidestraße und versuchten sich mit Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür Gehör zu verschaffen. Das blieb jedoch zunächst vergeblich, da der Mann das Klopfen mit seinem Gesang übertönte. Naja, irgendwann haben sie dann doch in gewisser Hinsicht zu fassen gekriegt. Also er hat dann irgendwann aufgemacht, er hatte einfach Kopfhörer auf und hat laut mitgesungen. Was mag das gewesen sein? Sowas ist ja normalerweise Jasmin Embarek mit dem neuen Song von Dua Lipa, klar.
Ja, ja, oder es war doch irgendwas von Madonna, um den Bogen zum Anfang zu schlagen. Was ist eigentlich dein Lieblingslied von Madonna?
Mein Lieblingslied von Madonna? Ja. Boah, ich war nie ein großer Madonna-Fan. Ich habe einen Song, der gar nicht so ein Riesenhit von Madonna ist. Ich fand den Song What It Feels Like for a Girl, den fand ich sehr gut. Das ist so ein bisschen, glaube ich, aus der American Life Phase. Den finde ich sehr gut. Und ich mag auch, ich glaube, es ist Papa Don't Preach. Nee, warte mal. Ist es Papa Don't Preach? Ich überlege nochmal. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber so aus dieser Phase.
Sie hat jedenfalls Lieder, die man laut singen könnte.
Das
und mit denen man Nachbarn auch stören könnte.
Ja, absolut.
Like a Prayer zum Beispiel. Also ist jetzt kein Geheimtipp, aber
ja, das ist ja wirklich mal ein absoluter Geheimtipp, ne? Muss man wirklich sagen. Oh, pass auf, ich gucke jetzt noch, pass auf. Das jetzt gucke ich eben kurz. Gib mir eine Minute, dann habe ich's. Es ist wahrscheinlich Papa Don't Preach. Ach, was weiß ich auch nicht. Ich fand es immer sehr schön. Who's That Girl hat meine Tochter damals immer gesungen. Sie hatte, weil wir es haben auch dann so rund um im April gehört, sie dachte immer, der Song hieß Ostergirl. Ostergirl, das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Vielleicht hat das der Mann gesungen. Ostergirl.
Ostergirl, hat einfach sehr, sehr laut Ostergirl gesungen oder natürlich den bekannten Song über einen slowenischen Trickbetrüger Ladislav Bonita, aber das ist vielleicht... Okay, es tut mir wirklich leid, aber was soll ich denn machen, du weißt, ich versuche mit Humor über unangenehme Situationen hinwegzutäuschen.
Das hat mich traurig gemacht.
Ja, also das hat mich wirklich traurig gemacht. Markus, was ich da gehört habe von dir, was du mit Jasmin da erörtert hast, wir sind ja nun ganz tief in dein... Oh Gott, jetzt fasst er sich schon an die Schläfen, jetzt geht's nämlich los. Du schweigst und schlägst die Augen nieder, mit deinem Meerschwein war es schnell vorbei. Eckbert the Legend. Markus, wir können offen reden. Also ich habe ja gemerkt, du warst wirklich sehr, sehr, sehr angefasst, als du über das Wirbelmeerschweinchen gesprochen hattest.
Ich fand es berührend, was auch im Nachgang alles geschehen ist, diesen Nachruf, den du dann nochmal auf Social Media gepostet hast mit einem wirklich schönen Foto von ihm. Die Jahreszahlen waren falsch. Ich glaube, er hat von 84 bis 85 gelebt.
Und okay, so. Ich habe reingeschrieben 1978 bis 1978. Es war ja kein allzu langes,
auch so
erfülltes Leben.
Es war viel zu kurz.
Ja. Absolut. Wie war es denn mit ihm?
Naja, es war die Zeit, die wir zusammen hatten, war sehr, sehr schön, bis dann mein Scheißonkel und seine Rennmäuse ihn ums Leben gebracht haben, als wir einmal eben im Sommer weggegeben haben und die auf die Idee kamen, meinen Eckbert in einen Käfig mit verrückten Rennmäusen zu stecken.
Wirklich der absolute Wahnsinn.
Gerafft hat, so. Nein, ich erinnere sehr, sehr viele schöne Momente mit ihm. Er hatte so eine Eigenart. Und ich habe ihn aber, bevor ich diese Eigenart herausgefunden habe, schon Eckbert genannt. Das muss ich jetzt vorausschicken.
Okay, verstehe.
Wann immer er frei in meinem Zimmer zum Beispiel herumlaufen konnte und sich in die Ecke gedrängt fühlte, weil er mochte das frei rumlaufen und irgendwann war es dann aber auch Zeit, ihn wieder einzufangen und in den Käfig zu bringen, dann ging er so mit Blick nach vorne rückwärts in eine Ecke rein und oftmals war es, also fast immer war es dann so, dass wenn man ihn dann in die Hände genommen hatte, dass da er aus Angst oder aus Protest oder was auch immer einfach ejakuliert hatte und dort ein großer See an Meerschweinchensamen dann jeweils in der Ecke war.
Dasselbe Verhalten hat Stuckrad Barre beschrieben in seinem Buch, damit wird man auch noch Bild-Chefredakteur, wenn ich. Also es ist exakt das, erst in die Enge gedrückt. Und, aber gut. Ja, Eckbert, aber Mensch.
Das soll jetzt nicht das Einzige sein, was von ihm hängen bleibt. Ja. Er war wirklich.
Er war der Rolf Eden der Meerschweinchen, das muss man einfach so sagen, ja.
Er war
nicht so alt geworden.
Er hatte ein Herz.
Ja.
Er hatte ein großes Herz.
Ja, ein schwaches. Ein großes, aber auch schwaches Herz.
Der Trick der Woche.
Was für ein Spektakel. Penistor. 8 Treffer Wahnsinn, ja, um Erling Haaland.
Das geht's natürlich nicht.
Ich, ja, du hast mir ja die Penis, ich konnte ja nicht ahnen, dass du mir so eine Penis, deswegen, also eigentlich ist es obsolet, aber die Bild fragt, was war das bitte für ein Spiel? Der englische Fußballmeister Man City hat die Chance verpasst, die Tabellenführung in der Premier League auszubauen und erstmals in dieser Saison ohne G. Was erzähle ich da? Ich wollte eigentlich nur Penistor sagen. Es ist so, es ist wie es ist. Es ist, wie es ist.
Das finde ich gar nicht so spektakulär. Ich habe auch schon ein Penistor gemacht.
Na also, du weißt, ich liebe diese Bildkomposita, Agroaffe, Penistor, herzlos Oma. Du warst dabei, als wir auf der Bühne bei Apofika live diverse Dinge thematisiert haben, natürlich den Polen-Yeti. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal also herzlichst dafür werben. Es gibt noch ein paar Tickets für den Gig in Hannover mit Hajo Schumacher, Peter Keller und Atze Schröder. Und für den Auftritt mit Tommy Schmidt und Basti Bielendorfer am 22.11. in Köln. Da kann man sich nochmal live.
Da gibt es noch Karten.
Das ist ja, ich glaube nicht wirklich. Ja, es ist ein sehr großer Laden da. Ne? Und da wollte ich nur, also du warst ja selber live dabei, du hast das ja alles miterlebt, den ganzen Irrsinn. Hast du dich davon mittlerweile wieder erholt?
Ich habe mich erholt und ich kann es durchaus empfehlen. Also nicht unbedingt auf der Bühne sein, aber im Publikum macht es, glaube ich, großen Spaß.
Ja, auf der Bühne hast du ja ganz anderes erlebt, und zwar das hier.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Nee, jetzt nicht nochmal.
Lieber Markus Feldenjährchen, wen haben Sie heute schon angeklimpert? Wer hat sich heute schon für Sie zum Deppen gemacht, weil er sich in Ihren Augen verloren hat? Was ist das nur für ein Trick? Wie ein braver Sekretär begleiten Sie die Mächtigen und gerne Großen zu Terminen, machen sich artig ein paar Notizen, lachen über Scherze, reichen mal ein Kleenex. Ach, wie lustig, Herr Habeck. Oh, wie traurig, Herr Schulz. Warten Sie, Herr Lauterbach. Ich wisch kurz das Salz von Ihrem Hähnchen mit einem Feuchttuch weg. Die Schmerzensmänner der Politik, sie vertrauen Ihnen. Sie sehen in Ihnen einen Freund. Doch wie die Schlange im Dschungelbuch hypnotisieren sie sie und bringen sie dazu, sich selbst die Hosen runterzuziehen. Gestandene Männer schrumpfen zu Wichteln nach dem Vis-à-vis. Martin Schulz vom SPD-Kanzler zum Wicht aus Würselnen. Robert Habeck, der Trottel, der sein Müsli mit Wasser isst. Karl Lauterbach vom... Ach, der hatte vorher schon einer der Waffel. Was ist Ihr Geheimnis? Es sind... Diese Wimpern, lang wie die dürren Finger eines indischen Gurus, langen sie nach der Wahrheit, fein geschwungen wie die Enden von Pfauenfedern. Sie sind Journalist, Bestsellerautor, ein Tennisspieler in knappen Shorts, ein freundlicher Mann. Im Haifischbeckenspiegel sind sie der Flipper. Mit großen Kulleraugen laufen sie wie ein kleiner Steppke durchs Regierungsviertel. Als Kind hätte ich sie in der Umkleidekabine mit einem nassen Handtuch gejagt. Lauf, Klimper, Junge! Ja, lauf nur! Guck mal, wie er rennt! Ich mag sie. In ihren Funkelperlenaugen könnte ich mich verlieren. Ja, ich sag, wie es ist. Sie könnten es schaffen, mir etwas Dummes zu entlocken. Sie teufeln mit dem Engelsgesicht. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Es tut mir wirklich leid. Klipper, Junge, lauf.
Da. Ja, naja. Woher kommt das mit den knappen Shorts beim Tennis?
Ich weiß auch nicht, ich habe das einfach da, ich habe wirklich sehr viel von meinen persönlichen Fantasien reingelegt. Ja, aber ich habe mir wirklich
erinnert. So klang das auch. Ja, sehr
schön. Als ich dich das erste Mal traf, habe ich gedacht, der sieht bestimmt richtig gut aus in knappen Shorts. Ja.
Komm, ja. Wir gehen demnächst mal Tennis spielen.
Das machen wir, Markus. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen von Eckbert ablenken.
Ja, also mit dem Schmarrn am Schluss ist dir das durchaus gelungen. Ja.
Wie reagierst du denn, wenn ich dich beim Tennis dann, weil ich dann deutlich führe, wenn ich dich da in die Ecke dränge?
Dazu wird es nicht kommen. Das garantiere ich jetzt schon.
Das glaube ich tatsächlich.
Bin gespannt
auch
auf das Match. Bin sehr gespannt. Ey.
Na gut, wir sind jetzt erstmal auf das Match gespannt. Deutschland gegen die Türkei. Und komm, eine letzte Frage, weil wir gerade dabei sind. Union, Urs Fischer, gut, schlecht?
Ach, einfach tragisch. Ich hätte mir gewünscht, dass die einfach gegen die Gesetze des Fußballmarktes einfach ewig weitermachen. Aber am Ende mussten sie, auch wenn es einstimmig dann quasi war, mussten sie sich doch den Gesetzen des Marktes beugen und nicht einfach weitermachen. Eigentlich schade.
Eigentlich schade. Und großes Kompliment an den Spiegel-Kollegen Peter Ahrens mit der wirklich Weltklasse-Headline Union kommt vom Urs ab. Das ist, glaube ich,
da nicht ist mehr so viel toppen. Wahrheit drin. Ja, so viel Tiefe. Sehr gute Überschrift.
Fantastisch. Markus, ich danke dir sehr. Jetzt bin ich wach. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ich dir auch, lieber Micky. Bis bald.
Bis denn. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.